Erinnern, ein schwaches Verb. Eine Spurensuche auf dem Dresdner Johannesfriedhof. Ein Feature von Tanja Mette und Frieda Zimmermann.
Ritter hier, was gibt's?
Guten Tag, ich habe einen Auftrag für Sie. Es handelt sich um eine Dokumentation von Engels Figuren auf dem Johannesfriedhof für eine Reportage.
Wann ist Abgabetermin?
Morgen, 13 Uhr.
In Ordnung, schicken Sie mir die Details per Mail. Ich mache mich direkt auf den Weg.
Okay.
Wo Engelhausen, da ist der Himmel, und sei's auch mitten im Weltgetümmel.
Hafiz, um 1320 bis 1388, der den Koran auswendig kennt, eigentlich Shamsuddin Mohammed, persischer mystischer Lyriker.
Es ist bedeckt, am Himmel hängen graue Wolken, der Wind weht lau, nicht warm, nicht kalt. Für den Rest des Tages soll es aufheitern, Sonne, kein Regen, nur wann weiß keiner. Die Straßenbahnfensterscheibe ist beschlagen, in der Straßenbahn riecht's nach nassem Hund. Erde, unerträglichem Parfum, der Mann gegenüber schwitzt, er hat Schweißperlen auf der Stirn. Ich muss die Bilder bis 3 fertig haben. Der Alltag, eine Hetzjagd. Immer unterwegs, immer auf dem Sprung. Ich gehe über den Friedhof. In den Bäumen wohnt ein Luftzug. Meine Füße wandern über die Schotterwege, als wüssten sie den Weg. Es ist lang her, dass ich hier gewesen bin. Heute sind es also Engelfiguren, die ich festhalten soll. Ich frage mich, wie viele Leute das bereits getan haben und immer wieder tun werden. Engel, Symbol der Hoffnung, Versöhnung. Da bist du ja. Hast deinen Arm auf die Grabmauer gesetzt und schaust unbeirrt in die Ferne. Deine Flügel scheinen dich zu halten. Deine langen Haare umschmeicheln dein zartes Gesicht. Du siehst mich nicht, aber ich sehe dich. Was siehst du? Woran denkst du? Wie lang weilst du schon hier?
Entschuldigung. Können Sie uns sagen, wie wir zum Ernhain kommen?
Wohin?
Zum Ernhain. Da findet gerade eine Zubettung statt. Wir sind spät dran.
Was für eine Zubettung?
Wissen Sie nun, wie wir da hinkommen?
Aber wir können den Stimmen folgen.
Gute Idee.
Was macht ihr hier?
Wir haben ein Schulprojekt zum 13. Februar 1945. Quasi eine Patenschaft für den Ernhain. Für ein Jahr. Danach geben wir das Projekt an die uns nachfolgende 9. Klasse weiter. Ah, da vorne ist es. Super, doch noch gefunden. Danke.
Keine Ursache.
Nach dem Heidefriedhof ist der Johannesfriedhof die zweitgrößte Begräbnisstätte für die Opfer der Luftangriffe auf Dresden im Februar 1945. Über 3700 Personen fanden dabei auf dem Friedhof ihre letzte Ruhe. Bis in die Gegenwart finden dabei Nachbettungen statt, zum Beispiel beim Fund sterblicher Überreste von Luftkriegstoten im Zuge von Bauarbeiten. Der Begräbnisplatz wurde in den 1970er Jahren zu einem Ehrenhain umgestaltet.
Welches Datum haben wir heute? 12. Februar 2015. Morgen jährt sich der Bombenangriff auf Dresden zum 70. Mal. Ich verdränge Geschichte bis zum Umfallen manchmal. Der 13. Februar 1945. Ein scheinbar unscheinbares Datum mitten im Zweiten Weltkrieg. Am Vormittag zogen Kinder in Faschingskostümen durch die Stadt. Die Bombardierung begann am Abend ca. 22 Uhr. 15 Minuten lang fielen Bomben auf die Innenstadt. Ca. 2300 Geschosse. 1.23 Uhr, zweiter Angriff. 529 Flieger der britischen und kanadischen Besatzung feuern ca. 650.000 Bomben auf die Stadt. 14. Februar 1945, 12 Uhr, dritter Angriff. 600 Bomber der US Air Force feuern ca. 138.000 Bomben auf die Stadt. Insgesamt 790.300 Geschosse, Bomben.
Es ist einfach nur abartig, seine Artgenossen in den Tod zu bomben.
Max Zimmerring.
Wie viele starben?
Wer kennt die Zahl?
In
deinen Wunden,
sieht man die Qual.
Der Namenlosen, die hier verbrannt.
Im Höllenfeuer aus Menschenhand. Dem Gedenken der Opfer des Luftangriffs auf Dresden am 13. und 14. Februar 1945.
Die Toten leben, indem sie uns mahnen.
Wir ehren die Toten, die Frieden leben. Nie wieder geschehe, was bisher geschah, sei unser Schwur.
Mein Name ist Dr. Dirk Reitz. Ich bin von Hause aus Historiker und seit 3 Jahren hauptamtlich als Landesgeschäftsführer des Volksbunds Deutsche Kriegsgräberfürsorge hier in Sachsen tätig. Der Zweite Weltkrieg hinterließ eine Vielzahl von Toten, auch auf dem Gebiet der heutigen Bundesrepublik Deutschland. Und insbesondere, wenn man aus den neuen Bundesländern, aus Brandenburg oder aus dem Oderbruch kommt, wird man mit dieser Überlieferung fortwährend konfrontiert. Feldgräber, Massengräber, gelegentliche Gebeinfunde der Landwirtschaft oder bei Baumaßnahmen, das inspiriert schon dazu, sich zu fragen, wo kommen diese Toten her? Und wie ist würdig, mit ihnen umzugehen? Und ich denke, es ist unsere Pflicht, auch als Gesellschaft, diesen Teil der Überlieferung auf uns zu nehmen und für diese Toten würdige Ruhestätten zu schaffen und vor allem eines sicherzustellen, ihnen aus der Anonymität des Todes heraus wieder einen Namen zu geben. Nach der Gesetzeslage sind Kriegstote bzw. sogenannte Spontanfunde auf der dem Fundort nächstgelegenen Kriegsgräberstätte zuzubetten. Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge hat hier in Sachsen mittlerweile mit dem Johannisfriedhof eine zentrale Zubettungsstätte eingerichtet. Tote, die in Sachsen geborgen werden, werden zuerst in unserer Gebeinkammer auf dem Johannisfriedhof würdig zwischengelagert, um dann im Rahmen einer feierlichen Zubettung, wie dies hier auch gelegentlich unter Zuziehung der Bevölkerung oder von Schülern, von Interessierten eben geschieht, 1 oder 2 Mal im Jahr beizusetzen. Bei den Beisetzungen der vergangenen Jahre, seit etwa 2012, finden diese auf dem Johannisfriedhof statt, sind es meist 20 bis 30 Sätze von Gebeinen, die in eigens dafür hergerichteten kleinen Pappsarkophagen, die ungefähr die Größe der Röhrenknochen des Oberschenkels aufweisen, also 30 auf 70 Zentimeter messen, beigesetzt werden. Wenn man von Kriegstoten spricht, denkt man vielfach nur an Gefallene, an Soldaten. Wir haben nach der Gesetzeslage, nach dem Gräbergesetz, alleine 10 unterschiedliche Opfergruppen, wie es im Gesetz heißt. Die erste und größte Opfergruppe sind zweifellos die Soldaten, gefolgt aber von den Ziviltoten, wie hier in Sachsen beispielsweise den Opfern der Bombenangriffe in Dresden. Es gehören aber auch hinzu die Opfer der nationalsozialistischen und der kommunistischen Gewaltherrschaft, die Toten aus Konzentrationslagern, aus dem Gulag oder sonstigen Kontexten von Gewaltherrschaft. Und hier hat der Gesetzgeber einen Stichtag festgelegt, nämlich den 30.03.1952. Personen, die bis zu diesem Zeitpunkt durch die genannten Umstände zu Tode kamen, gelten in diesem Sinne als Kriegsopfer. Bei den Soldaten ist die Identifizierung, sofern die Erkennungsmarke noch vorhanden ist, relativ einfach. Bei den Zivilisten ist es teilweise außerordentlich schwer. Und so bleibt dann oftmals nur die Möglichkeit, einem unbekannten Toten zwar nicht seinen Namen zurückzugeben, ihm aber eine würdige Grabstätte zu bereiten. Wenn wir uns eine Fundsituation beliebiger Art vergegenwärtigen, dann kommt es immer darauf an, wie der Tote, wie die Gebeine seinerzeit in die Erde kamen, aber auch wie diese Erde, wie dieser Boden beschaffen ist. Sand, Lehm, Löss, Gestein, was immer Sie vorfinden, an Waldboden, an Feldboden, die chemische und die geologische Situation, Stichwort pH-Wert, sind hier entscheidend, was nach 50 oder im vorliegenden Fall oft nach 70 Jahren noch übrig bleibt. Wie weit der Zersetzungsprozess fortgeschritten ist und was von dem Toten dann in Form von Gebeinen noch übrig ist. Oftmals finden sich in der Grabstätte oder in der Grablage noch persönliche Erkennungszeichen wie Soldbücher, Eheringe, Taschenuhren oder auch Ausrüstungsgegenstände. Im Übrigen, diese Ausrüstungsgegenstände sind oftmals das Ziel für Raubgrabungen, denn zu den Ausrüstungsgegenständen gehören beispielsweise oftmals auch Waffen und Kampfmittel, die dann auf dem schwarzen Markt wieder in Erscheinung treten. Das wesentliche Hilfsmittel für uns ist die Erkennungsmarke. Anhand einer Erkennungsmarke, die in der deutschen Armee seit 1870 im Einsatz ist und der dazugehörigen Listen, lässt sich fast jeder beliebige deutsche Militärtote, sofern eben die Erkennungsmarke am Mann oder an den Gebeinen geblieben ist, tatsächlich noch identifizieren.
Das ist Ihre.
Das ist meine.
Erinnern. Ein schwaches Verb. Veranlassen, an etwas zu denken. Jemanden etwas nicht zu vergessen. Etwas wieder ins Bewusstsein rufen. Herkunft. Mittelhochdeutsch innern. Althochdeutsch inneron. Gleich machen, dass jemand einer Sache inne wird. Zu Althochdeutsch innero. Inwendig.
Anfang der 1980er Jahre beschäftigte sich eine Gruppe Dresdner Studenten mit der Übersetzung und Inszenierung eines britischen Theaterstückes über die Luftangriffe auf Dresden. Begleitend zur künstlerischen Arbeit suchten die Studenten Kontakt zu Zeitzeugen und Historikern. Ergebnis dieser Gespräche war unter anderem eine kleine Sammlung an Erlebnisberichten, schriftlichen Dokumenten und Fotografien. Die Fragenden erlebten, dass es für ihre älteren Gesprächspartner von großer Bedeutung war, über die Erlebnisse und Erfahrungen der NS-Zeit, des Krieges und der Zerstörung der Stadt zu sprechen. In den Gesprächen mit den Zeitzeugen offenbarte sich ein überraschender Reichtum. Nicht nur geschichtliche Details wurden sichtbar, sondern auch Bewertungen und Schlussfolgerungen, die den jüngeren Gesprächspartnern wesentlich erschienen. So entstand ca. 1985 die Idee, persönliche Erinnerungen an und Zeugnisse aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges in Dresden systematisch zu sammeln, zu archivieren und einer wissenschaftlichen Auswertung zugänglich zu machen. Für dieses Ziel engagierten sich nunmehr außerhalb der studentischen Zusammenhänge eine kleine Gruppe Dresdner unterschiedlichen Alters um Matthias Neuzner. Die IG hat heute 2015 das Problem, dass die Zeitzeugen am Ende ihrer Kräfte stehen. Viele sind weit über 80 Jahre alt und sehnen sich nach einer Weiterführung ihrer begonnenen Arbeiten und Auseinandersetzungen in den nachfolgenden Generationen. Was tun? Erneut wird deutlich, wie wichtig Erinnerung für die Gestaltung der Zukunft ist.
Erinnern, ein schwaches Verb. Veranlassen, an etwas zu denken, jemanden etwas nicht zu vergessen. Etwas wieder ins Bewusstsein rufen. Herkunft, Mittelhochdeutsch innern, Althochdeutsch innerohn, gleich machen, dass jemand einer Sache inne wird, zu Althochdeutsch innaro, gleich inwendig. Ich denke an Olga, an unseren gemeinsamen Sommer hier in Dresden. Wie lange wir nichts voneinander gehört haben. Sie hatte mir unter Tränen versprochen, sich wöchentlich aus Odessa zu melden. In den ersten 2 Monaten hat es wunderbar funktioniert. Unterdessen liegt mehr als 1 Jahr zwischen unserem Jahrhundertsommer und jetzt. Warum habe ich mich nicht mehr bei ihr gemeldet? Bin ich zu feige? Zu faul? Ich kann es nicht sagen. Irgendwann habe ich nicht mehr an unsere Beziehung geglaubt. Mehrere tausend Kilometer zwischen uns haben mich mehrere tausend Kilometer von uns entfernt. Jetzt stehe ich hier und frage mich, wie es ihr gegenwärtig ergeht. Im Krieg. Warum habe ich mich das nicht schon früher gefragt? Ich muss mich bei ihr melden. Heute noch.
Nora Lang wurde 1931 geboren und hat den Bombenangriff 1945 überlebt. Sie war 13 Jahre alt, als sie den Bombenangriff auf Dresden miterlebte.
Was würde ich einen Zeitzeugen fragen, wenn ich die Möglichkeit dazu hätte?
Wie geht es Ihnen, wenn Sie von Krieg in anderen Städten und Ländern hören?
Dann geht es mir eigentlich sehr, sehr, sehr schlecht. Weil ich denke, dann denke ich ja an meine Erlebnisse und denke, das kann doch nicht sein. Das konnte man sich doch nach dem Krieg gar nicht vorstellen, dass das immer wieder geschieht, dass immer wieder diese Grausamkeiten geschehen, dass immer wieder Waffen produziert werden, dass immer wieder Waffen eingesetzt werden, dass immer wieder bombardiert wird. Und man muss sagen, dass immer wieder unschuldige Menschen Opfer von Kriegen, Terror und Gewalt werden.
Glauben Sie an Gott?
Nein. So ist erstmal die erste Antwort, aber ich will es erklären. Eines Tages fragte ich meinen Großvater, gibt es einen lieben Gott? Und er sagte, Gott ist in der Natur. Und damit blieb ich mit meiner Frage allein. Ich fand die Antwort nicht schlecht. Aber trotzdem hatte ich Zweifel. Dann kam der Angriff. Und dann entschied ich mich. Als ich all das Leid erfahren musste und all die vielen Toten sah, dann dachte ich, das kann kein Gott zulassen. Und das war meine Entscheidung.
Können Ihre Kinder, Ihre Enkel die Geschichte vom 13. Februar 1945 noch hören?
Um ehrlich zu sein, meine Tochter möchte, so glaube ich, die Geschichte, meine Geschichte des 13. Februar nicht hören. Die Enkel der anderen, die wollen das schon eher hören.
Wie sieht Ihre Vision für die Zukunft aus? Haben Sie Wünsche?
Naja, so viel Zukunft habe ich nicht mehr. Aber für meine verbliebene Zukunft wünsche ich mir natürlich vor allem Frieden. Und es ist schon beunruhigend, die vielen, vielen Ereignisse der letzten Wochen zu Das macht Angst, aber ich hoffe, wir können hier weiter in Frieden leben und können auch anderen helfen, in Frieden zu leben. Das sind praktisch die Wünsche, die wir alle hatten, als der Krieg zu Ende war, wo wir alle sagten, die Hauptsache nie wieder Krieg.
Was bedeutet für Sie Erinnerung bzw. Erinnern?
Erinnerung, da steckt drin innen. Ich habe etwas verinnerlicht. Das kommt im Deutschen sehr schön zum Ausdruck. Mir gefällt dieses deutsche Wort erinnern und Erinnerung. Ich habe verinnerlicht, zum einen also wie schrecklich der Krieg ist und wie wichtig der Frieden ist. Und meine Erinnerungen, die sind dadurch geprägt.
Mein Lieber, ich habe lange überlegt, ob ich dir antworten soll. Nicht, weil ich nicht will, sondern weil ich nicht weiß, ob ich kann. Mitten in Europa herrscht Krieg und unsere Medien sind durchsetzt von Propaganda, Fehlinformationen und jede Menge Institutionen, die mitlesen. Du weißt es selbst. Meine Heimatstadt Odessa ist seit vergangenen Mai nicht mehr die, die sie einst für mich war. Seit dem Pogrom auf das Gewerkschaftshaus, bei dem offiziell 48 Menschen starben, inoffiziell 56, ist die Stadt traumatisiert und gespalten. Freunde von mir haben dabei Familienangehörige verloren. Es ist schrecklich mit anzusehen, wie hilflos und allein die Hinterbliebenen sind. Sie müssen bis heute befürchten, dass sie im Fall einer öffentlichen Stellungnahme verfolgt und im schlimmsten Fall ermordet werden. Du weißt, dass die Ukraine seit Jahren Spielball zwischen West und Ost ist. Der westliche Teil des Landes strebt nach einem Bündnis mit der Europäischen Union. Der östliche Teil strebt nach einer Vereinigung mit Russland. Unabhängig von den Bedürfnissen der jeweiligen Bevölkerungsgruppen stehen wirtschaftliche, militärische und geopolitische Interessen im Fokus der Politik. Es geht um die Ausweitung von Einflussbereichen. Da zählt das Leben eines Einzelnen wenig bis gar nicht. Und genau in diesem Dilemma stecke ich. Gemeinsam mit Freunden und Bekannten haben wir uns nach dem Anschlag auf das Gewerkschaftshaus organisiert. Wir versuchen, die Vorgänge aufzuklären, herauszufinden, wer genau hinter den Anschlägen steckte. Aber unsere Arbeiten werden stets überwacht und manipuliert und wir laufen ständig Gefahr, unsere Leben aufs Spiel zu setzen. Daher haben wir nur einen dringlichen Wunsch an die Welt, den Wunsch nach Frieden. Da findest du auch deinen Anknüpfungspunkt zum 13.02.45 in Dresden. Es ist diese simple Botschaft, nie wieder Krieg. Und es ist die Aufgabe unserer Generation, dies immer wieder mit allen Mitteln zu bekräftigen, zu mahnen und wachsam zu sein. Verzeih, dass ich dir an dieser Stelle keine persönlichen Worte schreiben kann. Ich bin viel zu zerrieben von den Ereignissen hier in Odessa bis heute. Lass uns unsere Korrespondenz wieder auffrischen und wöchentlich voneinander hören. Sei mutig, dich gegen Missstände zu wehren und hör nicht auf, Fragen zu stellen. Herzlich, deine Olga.
Großer Manitou, gib, dass ich meinen Nachbarn nicht eher tale, als dass ich eine Meile in seinen Mokassins gewandert bin.
Anne Morelli, Grundprinzipien der Kriegspropaganda.
Wir wollen keinen Krieg. Das feindliche Lager trägt die alleinige Schuld am Krieg.
Das feindliche Lager trägt die alleinige Schuld am Krieg.
Der Feind hat dämonische Züge.
Wir kämpfen für eine gute Sache und nicht für eigennützige Ziele.
Der Feind geht mit Absicht Grausamkeit. Wenn uns Fehler unterlaufen, dann übersichtlich.
Der Feind verwendet unerlaubte Waffen.
Der Feind verwendet unerlaubte Waffen.
Unsere Verluste sind gering und des Gegners enorm.
Unsere Sache wird von Künstlern und Intellektuellen unterstützt.
Unsere Berichterstattung in zwei Pflichten ist ein Verräter.
Unsere Mission ist heilig.
Wer unsere Berichterstattung in Zweifel zieht, ist ein Verräter.
Was würde ich einen Zeitzeugen fragen, wenn ich die Möglichkeit dazu hätte? Wie geht es Ihnen, wenn Sie vom Krieg in anderen Städten hören? Glauben Sie an Gott? Können Ihre Kinder, Enkelkinder die Geschichte vom 13. Februar 1945 noch hören? Wie sieht Ihre Vision für die Zukunft aus? Was bedeutet für Sie Erinnern?
Beim Gedenken an die Zerstörung Dresdens geht es ja nicht nur um das Erinnern an die Opfer jener schrecklichen Bombennacht, sondern darüber hinaus um das Erinnern an all die Menschen, die Opfer von Kriegen, Terror und Gewalt wurden und bis in unsere Tage werden. Und vor allem ist es unsere Verantwortung, als jetzt lebende und als heranwachsende Generation wach zu sein und den Anfängen zu wehren.
Stell dir vor, fang an zu träumen und stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Das Schlachtfeld bleibt leer und alle gewinnen. Das Leben ist schön.
Und darin sehe ich eigentlich auch meine wichtigste Verantwortung. Ich habe eine Verantwortung, immer etwas gegen den Krieg zu tun, etwas gegen den Krieg zu sagen, dass kein Hass aufkommt.
Ritter hier, was gibt's?
Wir warten auf die Bilder.
Sekunde, sind jetzt unterwegs zu Ihnen.
Warum dauert das so lange?
Dass alles seine Zeit hat, heißt auch, dass alles seine Zeit braucht.
Wie bitte?
Hören Sie, gehen Sie auf den Johannesfriedhof, suchen Sie die Engelsfiguren und besuchen Sie den Ehrenhain.
Was für ein Ehrenhain?
Diesen einen. Sie werden feststellen, wie alles miteinander verbunden ist. Die Vergangenheit, die Gegenwart, die Zukunft. Die Gegenwart ist, woran wir uns in Zukunft erinnern werden.
Sie hörten. Erinnern, ein schwaches Verb. Eine Spurensuche auf dem Dresdner Johannesfriedhof. Ein Feature von Tanja Mette und Frieda Zimmermann. Es sprachen Austin Frenzel, Boris Schwiebert, Kenoa Busch, Dr. Dirk Reitz, Hermine Finke, Jacques Erler, Maria-Christine Nacke, Nils Schiewe-Schurder, Nora Lang, Pfarrer Rainer Petzold, Tom Hansen und Viktoria Hase. Mitarbeit Pia Janu Stahlberg, Boni Stoev. Wir danken Christiane Kapell und Andrea Nimczyk sowie dem Volksbund der Deutschen Kriegsgräberfürsorge e.V. Landesverband Sachsen. Eine Produktion der Quoren-MPG in Zusammenarbeit mit der 88. Oberschule Dresden-Hosterwitz 2015.